Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Amen. Preis dem Herrn. Meine Botschaft heute heißt, dein göttlicher Helfer im Alltag. Jetzt ist ja Pfingstzeit und anstatt über Philipper weiterzumachen, habe ich mir gedacht, rede ich heute mal über den Heiligen Geist. War mir wirklich ernsthaft auf dem Herzen, über den Geist Gottes zu sprechen. Lass uns mal aufschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 16. Johannes 16 und ich lese da mal Vers 7. Da heißt es, ich sage euch die Wahrheit. Ist es euch nützlich, dass ich weggehe? Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Weisheit, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und er wird es euch verkündigen. Also, in Vers 7 heißt es, Jesus wird einen Beistand senden. Beistand, sagen wir Beistand. Schau, das griechische Wort ist das Wort Parakletos. Das bedeutet der zur Unterstützung Herbeigerufene. Jesus war der zur Unterstützung Herbeigerufene an vielen Stellen in der Bibel, ja, im Neuen Testament, in den Evangelien. Ein römischer Hauptmann kommt zu Jesus oder lässt zu Jesus schicken und sagt, komm doch, mein Diener, an anderer Stelle mein Sohn, ist krank, komm und heil den. Und Jesus sagt, ich will kommen. Jesus ist hier der Beistand. Ein Beistand und als sie mal nichts zu essen haben, viele Menschen nichts zu essen haben, ist Jesus ihr Beistand und speist sie, die 5000. Hammer Sache. So, wenn wir also von Beistand reden, dann sprechen wir nicht von jemandem, der dir in der Stunde der Not einfach nur die Hand hält, ja, deine verschwitzte kleine Hand, sondern jemand, der dem Missstand, dem Übel abhilft und zwar so radikal, dass dir die Ohren schlackern, ja. Wir sprechen also von einem extrem wirksamen Beistand. Wenn er so wirksam sein soll, dieser Beistand wie Jesus, dann alle Achtung. Und was macht dieser Beistand? Nummer Vers 12. Der wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Wir haben es hier zu tun mit dem Geist der Wahrheit. Jetzt, ihr Lieben, Gott will, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinfährt wie ein Blitz und dort seine Kräfte entfaltet. Okay? Jesus hat in der Apostelgeschichte Kapitel 1 zu seinen Jüngern gesagt, als er ihnen erschienen ist nach der Auferstehung. Er hat zu ihnen gesagt, geht nicht weg von Jerusalem, bis ihr nicht angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Sag mal Kraft aus der Höhe. Und die Jünger, die haben Bahnhof verstanden, Bahnhof. Sie haben gesagt, okay gut, wir sollen nicht aus Jerusalem weichen, haben wir eigentlich sowieso nicht vor. Wir verstecken uns nämlich zurzeit aus Furcht vor den Juden. Die sind im Lockdown, im Kreuzigungslockdown. Denn Jesus wurde gerade gekreuzigt, alle waren sauer auf ihn. Ihr wisst schon, kreuzige ihn, haben sie ja gebrüllt, die Menschen in Jerusalem. Und sie waren seine Jünger. Und jetzt haben sie sich also versteckt, haben die Jalousien zugemacht, die Türen zugesperrt. Und plötzlich erscheint Jesus, der Auferstandene, unter ihnen und sagt, Friede euch. Und fängt wieder an, ihnen an zu reden. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria und in der ganzen weiten Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir werden Zeugen Christi, wenn der Geist Gottes in uns gekommen ist. Aber hier heißt es ausdrücklich, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Jetzt überlegt mal. Dieses Vorher-Nachher-Bild. Die Jünger vor Pfingsten, die Jünger bevor der Heilige Geist kam, bevor der göttliche Beistand in ihr Leben trat. Sie sind im Kreuzigungs-Lockdown, sie haben Angst vor den Juden draußen. Ja, sie fürchten sich und sie warten. Und dann passiert Pfingsten. Der Geist Gottes fällt am Pfingsttag, wir könnten das jetzt lesen, ich mach das einfach mit eigenen Worten. Der Heilige Geist, der fällt runter auf die Jünger. Sie beginnen in anderen Sprachen zu reden, in Sprachen, die der Heilige Geist ihnen eingibt. Und sie benehmen sich, als wären sie betrunken. Und die Kraft Gottes, ja, und dieser Sturm des Heiligen Geistes, der in sie hineinfährt, der ist so lebendig. Sie sperren die Türen auf, sie machen die Fensterläden auf und sie jubeln hinaus in die frische Luft und sie torkeln raus auf die Straße und sie fühlen sich aus, wie wenn sie betrunken wären. Und es ist ja gerade Pfingsten. An Pfingsten sind viele, viele Leute aus aller Welt, Juden aus aller Welt in Jerusalem, um dort dieses Fest zu begehen. Gott hat sie hierher gerufen. Sie wissen nicht, dass sie verändert wieder weggehen werden, wenn sie selber Bekanntschaft geschlossen haben mit dem Heiligen Geist. Aber zunächst mal ist es so, dass die Jünger auf die Straße hinaustorkeln und begeistert in Sprachen reden. Wie Pfingstler, ja? Preis dem Herrn. Reden ganz laut in Sprachen. In allen möglichen Sprachen, in Menschensprachen, in Engelssprachen, sie reden in Sprachen. Und sie sind so mitgenommen, dass sie aussehen, wie wenn sie betrunken wären. Und die Leute draußen auf der Straße, die gehen an ihnen vorbei und spotten und sagen, sie sind voll süßen Weines. Ja, die sind ja besoffen. Und dann spricht Petrus auf und sagt, meine Damen und Herren, es ist doch erst 9 Uhr morgens. Und dann hält er die erste Pfingstpredigt. Vielleicht macht er das vom Balkon des Obersaals herab. Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall spricht er mit einer solchen Vollmacht, dass Tausende von Menschen plötzlich alle ruhig werden, als sie diese Stimme hören. Diese Stimme hat eine Klangfärbung, da schwingt was mit, dem können sie nicht widerstehen. Und sie sind ganz leise und sie hören zu, was dieser Mann sagt. Jetzt spricht er davon, dass er nicht betrunken ist. Nein, bei Gott, er ist es nicht. Und überhaupt und dies und das. Und dann fängt er an, über Jesus zu reden, von Nazareth. Wie er auferstanden ist von den Toten. Und dass der Geist Gottes jetzt hier ist, den dieser Jesus gesandt hat. Und dann leuchtet er diesen Leuten in Jerusalem heim und sagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Und was ihr hier seht, die Feuerzungen über uns und diesen Rausch des Heiligen Geistes, der uns hier erfasst, das ist das Werk des Christus, der auferstanden ist von den Toten. Und es fährt den Leuten durchs Herz. Und sie sagen, Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Glaubt an den Herrn Jesus, ja, und tut Buße. Lasst eure bösen Werke und folgt ihm nach. Und das machen sie. Und an dem Tag bekehren sich 3000 Mann. Hammer. Überlegt mal, Petrus kam gerade aus dem Lockdown, voller Furcht, voller Angst, ganz verhärmt. Und plötzlich kommt der Geist Gottes in sein Leben und er sprengt diesen Lockdown und er steht auf der Straße und predigt. Und Tausende wollen ihn hören und reagieren auf seine Botschaft. Weil Straßenprediger gibt es viele. Viele von uns haben sehr gelitten unter den Lockdowns und unter den Maßnahmen der letzten Zeit. Viele sind innerlich immer noch verhärmt, viele sind immer noch im Lockdown innerlich. Aber die Sache ist die, wenn der Geist Gottes in dein Leben hineinkommt, dann bricht er diese Lockdown-Angst auf. Amen. So, wenn du also immer noch Angst hast und immer noch Furcht hast vor den Omikron-Varianten BX und Y und weiß ich was alles, dann habe ich eine gute Nachricht heute. Lad Jesus in dein Leben ein und dann bitt ihn um das Geschenk des Heiligen Geistes. Sag, Herr, fahr in mich hinein, wie in die Jünger an Pfingsten. Schau, der Heilige Geist ist nämlich nicht mehr heimgegangen in den Himmel seit Pfingsten. Seit Pfingsten geht er wie eine Woge, wie eine Welle um die Welt und erfüllt alle, die ihr Herz für ihn öffnen. Amen. Und wenn du empfindest, ich habe jetzt genug gelockdownt. Ich habe jetzt die Schnauze hier bis hierher voll von Lockdown und diesem Zeugs. Ich will jetzt wieder in Freiheit leben. Es wird für dich keine richtige Freiheit mehr geben, es sei denn, du lädst Gott in dein Leben ein. Amen. Es sei denn, der Heilige Geist dürfte sich ein wenig entfalten in deinem Leben. Schau, der Geist Gottes, wenn er in dir ist, der verändert dich. Ich habe das seinerzeit gemacht, vor vielen Jahren, vor fast 40 Jahren. Ja genau, eigentlich vor 40 Jahren und einem Monat ungefähr habe ich mich bekehrt. Und habe dann in wenige Wochen hinterher um mein persönliches Pfingsten gebeten. Ich habe gelesen im Markus-Evangelium, so ab Vers 15, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Sie werden Dämonen austreiben, seelischen Frieden wiederherstellen. Vielleicht komme ich nachher noch drauf. Sie werden in neuen Sprachen reden, das wollte ich. Sie werden besonderen Schutz erleben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ihr wisst schon, Schutz. Und wenn sie den Kranken die Hände auflegen, so werden die sich wohlbefinden. Das wollte ich alles. Ich wollte das echte Evangelium. Ich wollte das Evangelium der Bibel, wie wir es geschrieben sehen, in der Apostelgeschichte. Ich glaube nämlich nicht, dass die Apostelgeschichte die Ausnahme sein sollte, sondern die Apostelgeschichte sollte die Regel sein. Und ich sage da mal was. Es gibt es tatsächlich. Du kannst auf dieser Apostelgeschichtenebene ein christliches Leben leben. Also mir kommt so vor, als würde ich das tun, ja, allen Ernstes. Mit Gebetserhörungen, mit wunderbaren Dingen, mit Reden Gottes und so weiter. Auf das möchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen eingehen. Speziell aufs Reden Gottes. Denn wenn ich jetzt sage, bitte den Heiligen Geist in dein Leben und du tust es, was sind dann die Auswirkungen? Ganz konkret, ist ja wichtig, dass wir das wissen. Na, damit wir uns nicht verzetteln. Und ich denke, wir sind hier auf einem esoterischen Trip oder so. Sind wir nämlich nicht. Wir sind auf einem biblischen Trip, wenn schon. So, was ist mit mir seinerzeit passiert? Ich habe mich zu Jesus bekehrt und habe dann eben in der Bibel gelesen, hey, sie werden in Sprachen reden, in Jerusalem haben sie in Sprachen geredet, in Samaria haben sie das getan, in Ephesus haben sie das getan, sie haben das in Korinth gemacht, alle haben das gemacht, wollte ich das auch haben. Und ich habe dann Leute getroffen, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und auch in Sprachen geredet haben, die also von diesen Dingen etwas wussten. Und die haben mir seinerzeit in der Sakristei einer evangelisch-lutherischen Kirche die Hände aufgelegt und für mich gebetet. Und Leute, ich kann es euch nur so sagen, es hat mich durchzuckt wie ein Blitz, muss ich wirklich sagen. Und dann sind wirklich Ströme lebendigen Wassers aus mir herausgeflossen. Und ich habe begonnen, in Sprachen zu reden, mache ich bis zum heutigen Tag jeden Tag. Zu meiner Aufbauung, Ermahnung und Tröstung. Das Wort Gottes sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, dass dieses Reden niemand versteht. Ja, niemand versteht es. Im Geist aber betet er Geheimnisse. So Geheimnisse, die keiner versteht, sondern nur Gott. Du betest, wenn du in Sprachen betest, den vollkommenen Willen Gottes. Das ist ein eigenes Thema, das Sprachengebet, auf das kann ich heute Abend nicht eingehen. Du kannst aber eine Botschaft anschauen auf YouTube, die heißt das Sprachengebet, was es bringt und wie man es empfängt. Wenn du auf onlinekirche.org gehst und unter Predigten nachschaust, kannst du draufklicken, dann findest du eine Abschrift dieser Botschaft. Das Sprachengebet, wie man es empfängt und was es bringt. Kannst du da nachlesen, kannst studieren, ob das alles biblisch ist, dann kannst du selber dafür beten. Ich wusste damals nicht, dass es im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 heißt, kommt alle zu mir, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagt er von dem Heiligen Geist, von dem Geist, der noch nicht gegeben wurde, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Lass uns mal ganz praktisch werden in diesen Dingen. Wenn ich behaupte, dass der Heilige Geist dir helfen will, wie sieht es dann genau konkret aus? In anderen Worten, wie werde ich geführt vom Heiligen Geist? Denn darauf kommt es ja an. Gut, lass mal so anfangen. Im Alten Testament, da hatten drei Personen, Gruppen, den Heiligen Geist. Die Propheten, die Priester und die Könige. Diese drei. Das war alles. Wenn Gott sich jemanden zum Propheten ausgeguckt hat, dann hat er den gesalbt mit dem Heiligen Geist und dann hat er ziemlich dramatisch durch den gewirkt. Dann hat er ihm Träume gegeben und Visionen gegeben, dann hat er ihm prophetische Schau gegeben, nicht zur Unterhaltung. Und auch nicht für sich selber, sondern es ist ein Dienst für andere. Und ihr müsst Folgendes bedenken. Wenn du das möchtest, dass Gott dir erscheint, ja, ein Engel dir erscheint, du Visionen hast und so weiter, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Und im Alten Testament, die Propheten, die hatten den Heiligen Geist nicht aus Spaß. Eigentlich ist es so gewesen im Alten Testament, wenn du ein Prophet warst, dann war deine Aufgabe, die Mächtigen zur Verantwortung zu rufen. Dem König zu sagen, was er falsch macht. So, wenn du diese Dinge unbedingt haben willst, dann denk dran, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Ich habe festgestellt, dass Gott zu mir besonders stark spricht, durch seinen Geist spricht, auf prophetische Weise spricht, wenn entweder eine Krise ansteht oder eine wichtige Weichenstellung ansteht. Je deutlicher und krasser Gott redet, desto größer ist wahrscheinlich das Problem, das dann kommt. Und Gott gibt dir diese visionäre Schau als einen Anker der Seele. Schau, als zum Beispiel Paulus in Troas war und Unfrieden hatte, irgendwo hinzugehen zum Missionieren. Er wusste nicht, wo er hin sollte. Hat er in der Nacht, dieses Nachtgesicht gesehen, diesen Mann, der ihm zugewunken hat, kommt zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Apostelgeschichte 16, wir hatten es da jetzt ein paar Mal davon. Jetzt haben sie einen Anker der Seele. Sie wissen, sie sind im Willen Gottes, weil sie dieses Nachtgesicht gesehen haben. Und deswegen kann Paulus jetzt loben und preisen in der Nacht, ja, und danken, wo andere Leute auseinanderfallen würden. Und er kommt wieder raus aus dem Gefängnis. Kurze Zeit vor der Kreuzigung geht Jesus auf einen Berg mit Petrus, Johannes und Jakobus und er wird umgestaltet, wenn er euch erinnert. Er fängt an zu leuchten, seine Kleider fangen an zu leuchten. Er sieht aus, als würde er schon buchstäblich im Auferstehungsleib vor ihnen stehen, verherrlicht. Mose kommt und Elia kommen und sie reden mit ihnen und die Jünger sehen das, die schauen zu und sie sind natürlich platt. Warum ist das passiert? Mose und Elia, wenn du nachliest, haben mit Jesus geredet über seinen Ausgang in Jerusalem. Und wie ging denn das aus in Jerusalem? Er hing am Kreuz, richtig? So, dass er am Kreuz hing, war ganz schlimm. Und Gott hat ihn noch einmal innerlich gestärkt und ihm sozusagen gesagt, du bist nicht auf dem Holzweg, du bist wirklich unterwegs im Namen des Herrn, also im Namen Gottes, das ist wirklich der Plan Gottes, es ist alles in Ordnung. Deswegen hat er ihn auf diesem hohen Berg dort nochmal verherrlicht und ihm die Herrlichkeit gezeigt, die er kurz drauf haben wird, nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Es war ein Anker der Seele für Jesus, es war ein Trost für Jesus. Könnt ihr das sehen? Ich habe mich seinerzeit getragen, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, auf die Philippinen zu gehen, um dort zu evangelisieren. Und ich saß da in meiner Küche, in München seinerzeit, ich habe dort in München gewohnt, und sitze am Tisch und plötzlich bin ich in einer prophetischen Schau. Ich sitze im Flugzeug, genau Richtung Philippinen. Unter mir ist schon das Südchinesische Meer und ich sitze im Flieger mit meinem Aktenkoffer. Arbeit, ja, Dienst. Und ich schaue nach hinten und ich sehe, der hintere Teil des Flugzeugs fehlt, da kann ich rausschauen. Und riesig groß sehe ich da so hinterm Horizont Jesus stehen, mit einem Taschentuch, der mir nachwinkt, mit einer großen Träne im Auge. Und dann war das wieder vorbei und ich habe mir gedacht, vergiss die Philippinen. Gott will nicht, dass du auf die Philippinen gehst. Denn wenn ich auf die Philippinen fliege mit meinem Aktenkoffer und Jesus winkt mir auf Wiedersehen nach, dann ist er schon mal nicht mit mir. Ja? So ein Blitzmerker wie ich, ja, es kommt da drauf. Wie ging es dann weiter? Anstatt nach Osten zu gehen in den Orient, bin ich nach Westen in die Vereinigten Staaten. Ja? Und habe eine Trophäe mitgebracht. So spricht Gott, wenn es heikel wird. Aber es gibt noch zwei andere Arten, Arten und Weisen, auf die er jeden Tag spricht, alltäglich spricht. Pass auf. Im Alten Testament, habe ich gerade gesagt, haben der Prophet, der Priester und der König den Heiligen Geist bekommen. Der Prophet sieht mit visionärer Schau. Der Priester, wie hört der Priester von Gott? Die Salbung und die Aufgabe des Priesters ist, das Wort Gottes herzunehmen und zu lehren. Sogar der erste Priester überhaupt hat schon damit begonnen. Ihr erinnert euch, Mose war Prophet und auch Herrscher in einer gewissen Weise. Aaron war Priester. Und Gott hat gesagt, Aaron, du hörst, was der Prophet sagt, was Mose sagt, und du sagst das, was der Prophet sagt, als Priester dem Volk weiter. Hat Gott ja seinerzeit gemacht. Mose hat gesagt, ich kann nicht reden, weil ich stottere. Und Gott sagt, Aaron kann reden, er wird für dich reden. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Ja, die Propheten und die Apostel, die haben uns das Wort Gottes gegeben. Und jetzt gibt es die Bibellehrer, Pastoren und Bibellehrer, die das Wort Gottes hernehmen, studieren, eine besondere Begabung dafür haben und das dann weitervermitteln, dass du es verstehst und da was draus wird. Im Alten Testament sind es Prophet, Priester und König. Jetzt im Neuen Testament, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, dass wir alle miteinander Könige und Priester sind. Ein königliches Priestertum. Da steht nicht, wir sind alle auch Propheten. Hast du das gehört? Wir sind Priester und Könige. Das bedeutet, Gott spricht zu uns in erster Linie durch sein Wort und durch Weisheit. Es gibt natürlich Propheten, auch im Neuen Testament, ganz klar. Aber wir sind nicht alle Propheten. Was bedeutet, dass Gott nicht jeden Tag zu dir spricht, durch innere Eindrücke, durch prophetische Schau, durch die Geistesgaben, sondern er spricht zu dir anders. Im Alltag spricht Gott zu dir anders. Er spricht zu dir durch sein Wort, sag mal durch sein Wort und durch Weisheit. Das muss ich jetzt noch ein bisschen erklären. Also wie Bibellesen geht, denke ich, das wissen wir. Na, du liest das Wort Gottes und bittest den Herrn, Herr, zeig mir Handlungsanweisungen, wie ich mich verhalten kann, dass ich siegreich lebe, aus deinem Wort. Schau, dem Josua hat Gott genau das aufgetragen. Josua, Kapitel 1, Vers 7. Steck deine Nase ständig in mein Wort, denk dauernd drüber nach, murmel es vor dich her. Lass deine Überzeugungen und deine Gedanken durchdrungen werden von meinem Wort, von der Bibel. Dass du meine Weltanschauung übernimmst, sagt Gott zu Josua. Und dann wirst du auf all deinen Wegen Erfolg haben. Wer hat gern Erfolg auf all seinen Wegen? Alle. Na, dann musst du unbedingt zwingend dir ein Grundwissen von Gottes Wort aneignen. Und jetzt kommen wir noch zu Weisheit. Der weiseste König aller Zeiten war? Salomo, ganz genau. Salomo war ein junger Mann. Als er König geworden ist. Und er hat gebetet, er hat ein riesiges Opfer dargebracht, um Aufmerksamkeit zu erregen vor Gott. Und hat gehofft, dass Gott ihn irgendwie erhört, sein Flehen. Und dann kam Gott zu ihm in der Nacht und hat gesagt, bitte, was ich für dich tun soll. Gott kommt zu dir und stellt dir einen Blankoscheck aus. Du hast einen Wunsch frei, was hättest du denn gern? Und Salomo macht es richtig. Er sagt, oh Gott, gut, dass du da bist. Denn ich habe ein echtes Problem. Ich habe ein großes Reich zu regieren und ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich meine, ich bin hier vollkommen überfordert. Ich brauche Weisheit. Gott, gib mir Weisheit. Und Gott sagt, weil du Weisheit erbeten hast und nicht Reichtum und die Köpfe deiner Feinde und die schönsten Mädels und die heißesten Schlitten und diese ganzen Sachen, kriegst du diese ganzen Sachen obendrauf. Und dann hat Gott ihn weise gemacht, richtig weise. Er hat ihm die Fähigkeit gegeben, ein Problem anzuschauen, dieses Problem zu durchdenken unter der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sprechen ja über den Geist Gottes und seine Wirksamkeit in unserem Leben. Er war in der Lage, diese Sachen durchzudenken und dann auf eine Schlussfolgerung zu kommen. Und diese Schlussfolgerung, die war gesegnet. Diese Schlussfolgerung war göttlich inspiriert. Das kannst du auch gleich sehen. Im 1. Könige, Kapitel 3, erscheint der Herr dem Salomo und macht ihn weise. Und ein paar Verse weiter, Vers 16, ist es dann so, dass zwei harte, knallharte Frauen zu ihm kommen, zum König, zwei Huren, harte Frauen. Und sie kommen mit zwei Kindern, eines lebt, eines ist tot. Und die Frauen sagen, König, sprich recht. Beide haben wir geboren, wir haben jetzt Babys und beide liegen wir im Bett nachts und ich wache morgens auf und da ist das Kind neben mir tot. Und ich schaue dieses Kind genauer an und ich stelle fest, das ist nicht mein Kind. So, meine Kollegin hier aus dem anderen Zimmer, die kam in der Nacht mit ihrem eigenen toten Kind und hat mir ihr totes Kind untergejubelt und hat mein lebendiges Kind weggenommen. Und dann spricht die andere auf und sagt, nein, mein Kind ist das Lebendige. Und die andere sagt, nein, mein Kind ist das Lebendige. Und irgendwie sehen Babys ziemlich alle gleich aus, richtig? Sie sind klein, etwas schrumpelig, wenn sie neugeboren sind. Da kann man nicht wirklich sagen, du gehörst zu der und du zu der. Was macht der König jetzt? Der König sagt, ja, wir haben zwei Frauen, zwei Babys. Die Babys nebeneinander schauen ziemlich gleich aus. Wie sollst du da entscheiden? Schau, jetzt hast du ein unlösbares Problem. Jetzt brauchst du Gottes Weisheit. Jetzt brauchst du dringend seine Weisheit. Und die hat Salomo. Salomo sagt, holt mir ein Schwert. Und den Leuten am Hof, denen stehen schon die Haare zu Berge. Und diese Frauen, die schauen auch mit großen Augen auf den König. Was hat er denn jetzt vor? Und dann sagt er, nimmt das lebendige Kind und teilt es in die Hälfte. Dann kriegt die eine Hälfte und die andere Hälfte. Also knallhart und brutal. Und eine Frau schreit sofort, sagt, nein, gebt ihr das lebendige Kind, lasst es in Ruhe, soll sie es haben. Die andere Frau dagegen sagt, genau, schneidet das Kind in zwei. Da siehst du, wie brutal die waren, wie hart diese Frauen waren. Ja, schneidet es in zwei, keiner soll ein lebendiges Kind haben, keine. Und Salomo sagt, stopp, jetzt haben wir es rausgefunden. Die Frau, die will, dass das Kind lebt, ist die Mutter. Und die, der es egal war, ob das Kind lebt, die ist nicht die Mutter. Gibt das Kind seine Mutter zurück und tötet es ja nicht. Und alle sagen, Weisheit. Ja, die Weisheit Salomos. Ciao. Das ist nirgendwo in der Bibel, nirgendwo im Gesetz des Mose, in der Tora steht geschrieben, ja, wenn zwei Huren zu dir kommen und eine hat ein Todeskind und eine hat ein lebendiges Kind, dann was da zu machen ist. Verstehst du, es gibt Probleme in deinem Leben, da musst du selber nachdenken. Und genau das will Gott. Die königliche Art und Weise, wie Gott in deinem Leben wirkt, ist durch Weisheit. Oder sagst du so, Weisheit, Mensch, ist bei mir chronisch knapp. Das kennen wir, alle Christen kennen das irgendwo. Deswegen sagt Jakobus, in Jakobus Kapitel 1, Vers 7, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und er wird sie ihm geben und er wird nicht schimpfen. Du musst nur im Glauben beten. Das ist jetzt noch wichtig. Wenn du also vor einem unlösbaren Problem stehst und du hast Gott um Weisheit gebeten, dann musst du jetzt glauben, dass du Weisheit empfangen hast. Du sagst jetzt, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich überhaupt nicht an. Es gibt dir keine besonderen Gefühle oder so, wenn Gott dir Weisheit gegeben hat. Schau, Weisheit findet im intellektuellen Bereich statt und im Geistlichen. So, du musst also dieses Problem jetzt anschauen und musst dir Gedanken darüber machen. Musst eine Sache, ein Problem durchdenken. Und während du dieses Problem durchdenkst, hilft Gott dir beim Denken und hilft dir bei der richtigen Lösung anzukommen. Und dann tust du, was du selber unter der Kraft Gottes dir ausgedacht hast. Und dann funktioniert das. Das ist eher unspektakulär, ich weiß. Wir hätten es viel lieber, dass uns Engel erscheinen und uns sagen, kauf das grüne Auto mit der Metalliclackierung oder irgendwie sowas. Dann wüssten wir nämlich, ja, da sind wir sicher. Aber gleichzeitig können wir so nicht reifen, ihr Lieben. Du kannst nur dadurch reifen, dass du ein Problem durchdenkst, eine Entscheidung triffst und es dann durchziehst. Nur so reifst du. Gott wird dich nicht an der Hand nehmen und überall durchführen. Im Gegenteil, er wird dich durch sein Wort leiten und durch Weisheit. Amen. Okay, na, ich merke in meinem Herzen, dass der ein oder andere an Weisheit Mangel leidet. Deswegen lasst uns jetzt für Weisheit beten. Und der Herr sagt, ich habe Weisheit für dich. Für das Problem, mit dem du schon lange kämpfst, habe ich Weisheit für dich. So, lasst uns die Augen zumachen und wir beten miteinander. Zunächst mal bitten wir natürlich Jesus in unser Leben. Falls du das noch nicht gemacht hast, das ist das wichtigste Gebet. Und dann bitten wir den Heiligen Geist in unser Leben zu kommen. Und dann bitten wir ihn um Weisheit. So sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und gib mir neues Leben. Und Herr, ich bitte dich, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und beschenke mich mit seinen Gaben. Herr, ich empfange jetzt, jetzt schnaufe tief ein, Halleluja. Und Herr, wir bitten dich auch gleichzeitig jetzt noch um Weisheit. Um Weisheit für diese nagenden, schwierigen Probleme, Herr, die sich schon seit Jahr und Tag stellen. Herr, jetzt ist Schluss damit. Jetzt setzen wir uns hin, denken die Situation durch und lass uns von dir Weisheit schenken. Herr, wir danken dir für deine Lösung unserer Probleme und gib uns auch die Gnade und die Kraft, das dann durchzuziehen, Herr, was du uns zeigst. In Jesu Namen. Amen.